very much for practicing clapping. And Sebastian and Ingo are journalists and editors of netzpolitik.org. Please give them a warm round of applause and enjoy the talk.
Vielen Dank für die Begrüßung. Schön, dass ihr alle da seid. Damit man uns nicht verwechselt, denn wir haben denselben Beruf. Ich bin Sebastian Meineck, das ist Ingo Dachwitz. Wir sind Redakteure bei Netzpolitik.org. Und das ist die Akte Xander, ein tiefer Blick in den Abgrund der Datenindustrie. Der Vortrag beginnt dort, wo auch unsere Recherche begonnen hat, bei dieser Excel-Datei. 24,4 Megabyte, 650.000 Zeilen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so lange und auch so angeregt mit so einer Excel-Datei beschäftigen würde. Ich zeige euch mal eine Zeile von dieser Datei, damit ihr sofort einen Eindruck bekommt. Das sieht dann etwa so aus. Ganz vorne steht ein Anbieter, das ist ein Datenhändler, ein Datenbroker. Dann kommen ein paar Zahlen, dann kommt ein Kürzel, FR, ein Länderkürzel für Frankreich. Und ganz am Ende kommt das Allerspannendste, das Segment, in diesem Fall Sexy Center, ein Sexshop. Solche Segmente sind Zielgruppen, mit deren Hilfe kann man Menschen anvisieren für zielgerichtete Werbung. Und dieses Dokument kommt von einem Unternehmen, von dem die wenigsten wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber die meisten hatten damit schon zu tun. Xander, ein Datenmarktplatz, Business to Business, der Ort, wo man genau solche Segmente finden und anbieten kann. Es gibt zu dieser Datei zwei Erzählungen. Die eine Erzählung kommt vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Der sagt, dieser Pfeil ist der Snowden-Moment der Online-Werbebranche. Und dann gibt es noch eine andere Erzählung, die kommt von einem Unternehmen, dem Xander inzwischen gehört. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, Microsoft. Und die sagen, ja, die Datei ist veraltet und wir haben die versehentlich veröffentlicht und die haben wir auch wieder offline genommen. Zum Glück hat eine Person gemerkt, dass die Datei online ist, hoppla, Wolfi Christel, Tracking-Forscher aus Wien, und hat uns Bescheid gesagt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür.
Okay, bevor wir in diese Datei reinzoomen, nochmal kurz einen Schritt zurück, ein bisschen rausgezoomt. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Targeted Advertising, die Online-Werbebranche sprechen, oder über die Ad-Tech-Industrie, Advertising Technologies, kurz Ad-Tech? Ich finde es, ja, mir hat es sehr geholfen, mir einmal bewusst zu machen, was ist das eigentlich für ein System, was ist das eigentlich für ein mächtiges System? Ist das eigentlich eine Art unsichtbare Macht? Wir sehen es natürlich die ganze Zeit, Online-Werbung. Okay, ich gehe davon aus, die meisten hier haben einen Adblocker installiert, zumindest im Browser, aber in Apps, auf dem Smart TV und so weiter kann man der Online-Werbung kaum entgehen. Es ist eine 650 Milliarden Dollar schwere Industrie, zumindest war das die Prognose für das Jahr 2023, und es ist ein System, das prägt, wie wir die Welt wahrnehmen. Also ein guter Teil von dem, was wir online sehen, wenn wir digitale Dienste nutzen, ist auch Werbung. Es ist ein Treiber für technische Entwicklung, der wichtig dafür ist, welche Standards gesetzt, welche Systeme entwickelt werden, aber eben auch für unsere sozialen Systeme hat es Auswirkungen. Also wenn wir darüber nachdenken, warum Nachrichten-Headlines heute so gestaltet sind, wie sie gestaltet sind zum Beispiel, warum soziale Netzwerke so gestaltet sind, wie sie gestaltet sind, lässt sich vieles zurückführen darauf, dass sozusagen dieses Geschäftsmodell funktionieren muss. Und es ist letztendlich eine wichtige Finanzierungsquelle für unsere Medien, für viele Medien heutzutage, für die sozialen Medien aber eben auch. Genau. Wir gucken noch mal ein bisschen genauer, wie läuft es technisch ab, dieses Werbesystem. Wir gucken heute nicht auf die großen Player, auf die ganz großen Player, auf Google, auf Facebook, die sozusagen geschlossene Werbesysteme haben, sondern wir gucken uns das an, was Wolfi Christel das Distributed Advertising Surveillance System nennt, also eine verteilte sozusagen Überwachung, das offene Überwachungssystem. Das beginnt natürlich mit Nutzerinnen. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen vereinfacht darzustellen, wie eigentlich dieses Real-Time-Bidding oder Programmatic Advertising abläuft. Es beginnt mit NutzerInnen, die auf eine Webseite gehen, die einen Dienst nutzen, eine App nutzen, die irgendwie einen digitalen Zahlungsdienstleister benutzen, Smart TV benutzen, und Von diesen werden Daten weitergegeben an Data Broker, inklusive IDs. Die sind ganz wichtig. Cookie-IDs beispielsweise, Mobile-Advertising-IDs, die jedes Telefon hat, andere IDs, Telefonnummern, Identifier, die zugeteilt werden. Die Data Broker machen daraus das, was Sebastian eben schon beschrieben hat, Segmente. Das sind große Container für Menschen, die die gleiche Eigenschaften haben, beziehungsweise deren IDs. Wir können das gerne mal am Beispiel gutefrage.net machen, weil das ist, konnten wir ganz gut nachvollziehen im Rahmen dieser Recherche, wenn die Webseite gutefrage.net besucht wird und man sich dort informiert zum Beispiel über das Thema Abnehmen und Fragen zum Thema Abnehmen liest, dann landen Informationen darüber bei Data Brokern zusammen mit der ID und die machen daraus das Segment Person interessiert sich für Abnehmen. Dann kommt der Werbekunde ins Spiel, der schließt einen Vertrag mit den Datenhändlern und sagt, hier, diese Segmente würde ich gerne nutzen für meine Online-Werbung. Dann muss der noch kommt eine weitere Plattform ins Spiel, die sogenannte Demand-Side-Plattform. Dort schaltet der Werbekunde seine Anzeige. Die Data Broker stellen für die Demand-Side-Plattform die Daten zur Verfügung. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite. Wie erscheint daraus Werbung? Person besucht jetzt eine Webseite, auf der Werbung geschaltet wird. Die Webseite, die Werbung anbietet, übermittelt die Daten an eine sogenannte Supply-Side-Plattform und sagt dieser Supply-Side-Plattform auch hier, wir haben ein freies Werbeinventar und zwar haben wir gerade Besucher XY hier mit folgender ID. Die Supply-Side-Plattform gibt diese Information an die Ad-Exchange und dort findet eine Auktion statt. Und das alles findet in Millisekunden statt, wenn wir eine Website aufrufen, wenn wir eine App nutzen, um sozusagen es Werbekunden oben links im Bild zu ermöglichen, genau den Personen die Anzeigen zu zeigen, denen sie zeigen wollen. In der Alexander gucken wir vor allen Dingen auf den Teil unten links. Wir gucken uns an, wo landen die Daten, wie landen die Daten, über welche Wege landen die Daten bei Datenhändlern und wie machen die daraus Segmente, welche Segmente entstehen daraus.
Ja, das war gerade eine vereinfachte Darstellung. Jetzt kommt eine kompliziertere. Spaß, es kommt eine noch einfachere. Das nenne ich den Spagat der Datenindustrie. Wieder gibt es zwei Erzählungen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Man hört häufig von den Datenbrokern zum Beispiel diese Erzählung. Es ist alles ohne Personenbezug. Da ist auch nichts Sensibles dabei. Die Informationen, die Segmente, die sind so grob und vage und es sind so große Menschengruppen. Geht weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Diese Erzählung haben zum Beispiel wir gehört, als wir im Rahmen von Konfrontationen mit den Datenbrokern Austausch hatten. Ich bin mir auch sicher, dass Datenschutzbehörden diese Erzählung zu hören bekommen. Und dann gibt es noch diese andere Erzählung, die Business-to-Business kommuniziert wird. Da ist dann die Rede von personalisierter Werbung mit riesigen Datenbanken im Hintergrund. Und jeder Datenbroker sagt natürlich, ich habe die beste Datenbank. Man kann präzise Zielgruppen auswählen, man kann KundInnen aktivieren, weil die Ausspielung so treffsicher, so passgenau ist. Und dann stellt sich die Frage, ist das eine Ambivalenz oder wird hier eigentlich was Unmögliches versprochen?
Ja, ihr könnt euch selbst ein Bild machen, indem wir euch erzählen, was wir gesehen haben. Wir haben unterschiedliche Informationen darüber gefunden, sowohl in dieser Datei als auch in unseren Recherchen. Wir haben uns Marketingmaterialien angeschaut. Wir haben eine Person gesprochen, die uns ausführlich von einem Verkaufsgespräch bei einer Online-Werbefirma berichtet hat. Und daher haben wir ein ganz gutes Bild davon, welche Daten fließen eigentlich, aus welchen Quellen fließen Daten in dieses Werbesystem rein? Das ist klar, Apps, Websites, eigentlich alle smarten Geräte können es potenziell sein. Vor allen Dingen aktuell sind es Smart TVs. Es sind aber eben auch Bonusprogramme oder Informationen, die man einfach bei einem Verkäufer, bei einem Dienstleistungsunternehmen hinterlässt. Kreditkartendaten, wir haben in dem Senderfile sehr viele Informationen gefunden, Segmente gefunden, die zum Beispiel auf Mastercard als Quelle verweisen. Dann aber auch Umfragen und Gewinnspiele. Es gibt ein schönes Zitat, das uns die Person berichtet hat aus dem Verkaufsgespräch, wo dann die Verkäuferin gesagt hat, naja, also wenn jemand bei Ihnen zu Hause anruft, eine Marktforschungsumfrage macht und sie fragt, mögen Sie eigentlich Golf, dann kann diese Information sehr gut auch in diesem Werbesystem landen. Und es sind natürlich andere Datenhandelsfirmen, die untereinander die Daten tauschen. Auch die Datenhändler sammeln untereinander. Und ganz wichtige Quelle sind aber eben einfach Apps und Websites, zum Beispiel Wetter-Apps. Das hat die Person in dem Verkaufsgespräch auch sehr schön beschrieben. Die Wetter-App sendet einfach regelmäßig ihre Geodaten, die Geodaten der Werbezielgruppe. Das heißt, wir wissen, wo sie sich aufhält und machen daraus Informationen. Welche Informationen, welche Kategorien werden daraus? Wir haben das versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. 650.000 Kategorien sind schwer zu analysieren gewesen im Detail, weil sie unterschiedlich benannt worden sind. Aber zusammen mit unserem Recherchepartner von The Markup haben wir mal versucht, so ein grobes Bild davon zu entstehen zu lassen, in welche Kategorien wir einsortiert werden. Wir gehen die jetzt nicht alle durch, nur dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Cars ist sozusagen eine der beliebtesten Kategorien. Ja? Also wer besitzt ein Mercedes, welcher Haushalt besitzt zwei Autos, wer hat einen Auto-Leasing-Vertrag, der in 6 Monaten ausläuft, solche Informationen, persönliche Eigenschaften, zum Beispiel sowas wie Conservative Retiree oder Divorced. Es gibt sehr viele Segmente zum Thema Anstellung. Wo arbeitet jemand? Zum Beispiel Entscheider, kleine und mittelständische Unternehmen, aber eben auch Richter, Journalisten, PolitikmacherInnen und so weiter. Ganz, ganz viele sehr, sehr kleinteilige, wahnsinnig kleinteilige Beschreibungen davon, was Menschen sind und welche Eigenschaften sie haben. Wer hat ein Einkommen unter 1.000 Euro, wer hat ein Einkommen über 1.000 Euro, wer zwischen 1.000 und 2.000 Euro, Ihr kriegt das Bild. Es gibt eigentlich kaum eine menschliche Eigenschaft, die wir nicht gefunden haben in diesen Kategorien, eben bis hin zu politischen und Gesundheitsthemen. Und Sepp, da geht mal ein bisschen in die Tiefe, was die aufgefundenen Dinge angeht.
Ja, wir haben euch unsere Lieblingssegmente aufbereitet, Segmente, die uns nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Zum Beispiel dieses hier, Moms who shop like crazy, shoppingversessene Mütter. Da fällt auch diese besonders unverblümte, direkte Sprache in der Benennung der Segmente auf. Einen gewissen Anflug von, ich sag's mal, getrübter Heiterkeit hatten wir auch bei diesem Segment. Passionate Lovers, leidenschaftliche Liebhaberinnen. Wer möchte nicht dazu gehören? Fast schon schmeichelhaft. Im Gegenteil zu dem hier, Grundhaltung, ich komme immer zu kurz. Von uns aus dem Englischen übersetzt. Man könnte sagen, die Kategorie für Loser oder für Leute, die sich für solche halten. Und ab da beginnt die Heiterkeit langsam zu verfliegen. Wir haben zum Beispiel auch das hier gefunden, fragile SeniorInnen. Menschen, die sich vielleicht nicht unbedingt zur Wehr setzen. Und noch krasser, die Kategorie Unsicherheit und unnötige Ausgaben. Welcher Verkäufer möchte möglicherweise ein solches Segment anvisieren? Für mich heißt das, das sind Menschen, die sich leicht über den Tisch ziehen lassen. Auch in die medizinische Richtung ging es. Eating Disorder, Essstörungen oder Intent Adoption. Menschen, die aus welchem Grund auch immer ein Kind adoptieren wollen. Das geht schon nah an die Intimsphäre. Und auch das haben wir gefunden. Angehörige des deutschen Militärs und Policymaker. Also Menschen, die was zu entscheiden haben, die Macht haben im Staat. Auch die lassen sich adressieren. Nun kann man sich verlieren da drin. Ihr habt selber gemerkt, es ist uns auch passiert. Tage und Wochen lang sind wir da durch und haben immer noch andere Funde entdeckt, aber wir wollten dem mehr Struktur geben. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir hatten diese 650.000 Segmente und wir haben gesagt, wir filtern jetzt mal raus, großzügig, wir arbeiten etwas heraus, mit dem wir besser arbeiten können. Also haben wir erst einmal nach Länderkürzeln aus der EU gefiltert. Wir wussten, dass wir dabei vieles aussortieren, das vielleicht auch interessant und relevant ist, aber wir wollten lieber möglichst harte Funde haben, die am Ende übrig bleiben. Dann hatten wir erstmal rund 44.000 Segmente, immer noch zu viel, um es von vorne bis enden durchzulesen. Etwa 3.000 kamen aus Deutschland. Und dann haben wir nochmal gefiltert mit Stichworten. Und zwar mit solchen Stichworten, bei denen wir hofften, dass ein Segment rauskommt, das persönlich, bedenklich, übergriffig wird. LGBTQ war so ein Begriff. Alle von unseren Spicy Words könnt ihr auf GitHub nachlesen, wenn ihr das möchtet. Und das haben wir dann nochmal händisch überprüft, um sicherzugehen, dass nicht durch beispielsweise einen irrtümlichen Treffer ein eher nichtssagendes Segment in unserer Auswahl landete. Und dann hatten wir es. Rund 1.900 von uns durch 4 Augen händisch geprüfte, bedenkliche Segmente aus 15 EU-Ländern. Und die gehörten zu folgenden Überkategorien. Religion, Kinder, wie viele und wie alt, persönliche Schwächen, ich komme immer zu kurz, Gesundheit, politische Ansichten und Finanzstärke, eine Lieblingskategorie der Werbeindustrie. Wer verdient wie viel? Wir haben das dann auf Europakarten geworfen, könnt ihr euch im Detail auf netzpolitik.org anschauen. Hier als Beispiel die Europakarte zur Finanzstärke. Knapp 1000 Segmente identifiziert. Je dunkler das Land, desto mehr Segmente konnten wir diesem Land zuordnen. Und in dem Pop-up seht ihr in Deutschland auch herrlich unverblümt eine Kategorie für GeringverdienerInnen ohne Orientierung. All das und mehr könnt ihr auf GitHub nachlesen. Props an dieser Stelle an Datenjournalist Johannes Gille, der heute nicht im Saal ist. Ohne den hätte dieser Teil der Recherche nicht funktioniert.
Das heißt, wir haben jetzt schwarz auf weiß, das, was man vorher natürlich irgendwie gewusst hat. Wenn wir online sind und auf einem Cookie-Banner auf Wegklicken oder auf Ja klicken, dann landen die Daten irgendwo. Aber irgendwo heißt, das können wir jetzt gut nachvollziehen, ein wahnsinnig großes Netzwerk aus Firmen, das uns in mehr als 650.000 Kategorien einsortiert. Jede kleine Regung, jeden Charakterzug, jede Eigenschaft von uns in eine vermarktbare Form bringt. Und da gehen natürlich Risiken und Nebenwirkungen mit einher. Wir haben es mal in Zitaten von ein paar Leuten, die wir gesprochen haben, im Rahmen der Recherche gebracht. Ich werde sie nicht alle vorlesen, aber um uns nochmal vor Augen zu führen. Das eine ist natürlich der informationelle Kontrollverlust. Also wer soll da nachvollziehen können, wo die Daten landen? Wir kommen gleich nochmal ein bisschen dazu, was das datenschutzrechtlich bedeutet. Aber du hast einfach kannst auch gar keine Vorstellung davon haben, wo deine Daten landen, weil sie spätestens bei der zweiten Firma, die vielleicht noch in der Datenschutzerklärung steht, auch noch weitergegeben werden kann. Das heißt, es ist absolut unmöglich. Wir sehen, dass Schwächen vermarktet werden, um sie ausnutzbar zu machen. Es geht ja letztendlich um nichts anderes als darum, Menschen zu einer bestimmten Handlung zu bewegen, sie zu manipulieren. Und wir können jetzt nachweisen, dass es nicht nur darum geht, wer hat vielleicht mal eine Webseite besucht oder wer interessiert sich für Pferde und wer interessiert sich für Backen, sondern es sind eben super detaillierte Informationen auch aus den Bereichen Gesundheit, Politik, persönliche Eigenschaften, Schwächen. Zum Beispiel gut nachgewiesen ist, dass das Spielsüchtige ist ein Segment, das relativ häufig vorkam, oder wer hat als Top-Spending-Geography ein Casino, also wer gibt das meiste Geld an einem Ort aus, wo ein Casino steht. Und das zielt eben darauf ab, die Schwächen von Menschen ausnutzbar zu machen. Und damit einher geht auch ein Diskriminierungsrisiko, ein Diskriminierungsportal. Man kann durch Online-Werbung, durch dieses Targeting sozusagen nicht nur Menschen in eine Zielgruppe reinpacken, sondern man kann natürlich auch Zielgruppen ausschließen. Man kann denken zum Beispiel an Jobanzeigen, die nicht an Alte gezeigt werden sollen oder die nicht Menschen gezeigt werden, deren Browsersprache Arabisch ist. Also das Diskriminierungspotenzial ist hoch und wir sprechen natürlich auch über das Risiko von politischer Manipulation, wenn wir wissen, dass Menschen so detailliert klassifiziert sind, sind sie leichter manipulierbar auch für politische Zwecke. Und das ist immer noch nicht alles an Risiken und Nebenwirkungen. In diesem Jahr das Thema Sicherheit und Geopolitik wird angesichts der Weltlage wichtiger. Sind mehrere Veröffentlichungen erschienen, die darauf hingewiesen haben, dass es auch Konsequenzen hat für sowohl die IT-Sicherheit als auch für das Thema nationale Sicherheit haben kann. Also Thema IT-Sicherheit, es gibt Recherchen von der israelischen Zeitung Haaretz, die nachweisen, dass dieses Datensystem, dieses sozusagen sehr verteilte, sehr unübersichtliche System des Real-Time-Bidding und Programmatic Advertising ein super Honeypot ist für Sicherheitsunternehmen und Geheimdienste, die die Informationen daraus nutzen können und dieser Recherche zufolge sogar das System ausnutzen, um Staatstrojaner, Spyware via Online-Werbeanzeigen auszuspielen. Und es hat natürlich aber auch noch eine nationale Sicherheitskomponente, wenn man daran denkt, dass SoldatInnen beispielsweise getargetet werden können, dass RichterInnen getargetet werden können, PolizistInnen, PolitikerInnen und so weiter. Und man denkt, sowas machen doch nur Firmen aus den USA. Das war lange Zeit so die Perspektive. Wir können aus diesem Fall sehr gut nachvollziehen, wie tief auch einige europäische und gerade deutsche Firmen in das Netzwerk der Datenhändler verwoben sind. Hier mal ein paar Beispiele. Also die Firma AdSquare mit Sitz in Berlin hat mehr als 15.000 unterschiedliche Segmente bei bei Xander im Angebot gehabt, darunter sowas Schönes wie Multicultural Families, Families in Difficulties, Age 13 bis 18, Place Visits, ATM, Berliner Bank, also wir hatten Geldautomaten der Berliner Bank besucht. The Edex, eine Firma, die über Umwege ProSieben Sat.1 gehört und einer der größten deutschen Player in diesem Feld ist, die sowas, solche Segmente wie Sleep Disorder oder Menopause oder Churches and a Religious Group First and Second Management Level GPS Data im Angebot hatte. E-Metric, Tochter der Deutschen Telekom, Interest Erotic oder Policymakers, Zeotap, auch eine deutsche Firma, die zum Beispiel das Segment Spanien LGBT im Angebot hatte. Wir haben weitere zahlreiche Datenhändler gefunden aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Das heißt, wir sehen, dass es längst die US-Firmen sind die größten Player, aber die deutschen und europäischen Firmen wollen ein Stück abhaben von dem großen Werbekuchen und arbeiten da heftig dran.
Wir hatten das besondere Privileg, Antworten vergleichen zu dürfen. Wir haben sehr viele Datenbroker angeschrieben, die E-Mails haben sich total geähnelt. Sinngemäß haben wir gesagt, hier, wir haben diese Segmente gefunden, bei denen euer Name steht, was hat denn das zu bedeuten? Wie lässt sich das mit Privatsphäre vereinbaren? Und dann können wir beobachten, was zurückkommt. Eine interessante Auffächerung verschiedener PR-Strategien. Einige haben gar nicht geantwortet. Microsoft hat viele Wochen gebraucht, um zu sagen, dass das ein veraltetes File ist. Und dann gab es zum Beispiel diese PR-Strategie, Mitleid, für uns als Einzelpersonen schwer, diese Art von Anschuldigungen zu lesen, hat uns ein Datenbroker geschrieben. War für mich als Einzelperson überraschend festzustellen, wie emotional die Antwort ist. Andere Strategie, Umarmung. Wir schätzen die Arbeit von Datenjournalisten wie Ihnen sehr, schrieb uns ein anderer Datenhändler, mit dem Angebot, den Chef zu interviewen und der Frage, ob wir ein Foto des Chefs haben wollen. Und die dritte Strategie, die ist nochmal inhaltlich spannend, Verharmlosung. Unsere Segmentdaten beruhen nicht zum Beispiel auf Gesundheitsdaten, sondern auf Surfverhalten, das ein allgemeines Interesse zu bestimmten Themen abbildet. Da ist er wieder, dieser Spagat der Datenindustrie. Kann ja sein, dass nicht wirklich jede Person in dem Segment für Essstörungen eine Essstörung hat, sondern nur auf einer Infoseite für die Cousine etwas nachgelesen hat. Das ist schon klar. Andererseits, wie möchte man mit Segmenten Geld verdienen, wenn da eigentlich nur Querschläger und Zufallsfunde drinstecken?
Vielleicht kann man das nochmal dazu sagen. Was wir nie als Antwort bekommen haben, ist eine Erklärung auf die Frage, wie genau setzt sich eigentlich dieses Segment zusammen? Das haben wir bei mehreren Segmenten gefragt. Und diese Antwort sozusagen gab es nie. Wenn, dann haben die Firmen gesagt, okay, das ist outdated, das gibt es eigentlich gar nicht mehr, das setzen wir gar nicht mehr ein, das Segment. Die Frage, ja, was ist eigentlich, was genau sind denn eigentlich für Daten darin, damit wir auch selber nachvollziehen können, damit auch die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, wie detailliert eigentlich die Daten sind oder wie vage sie nur sind. Da haben wir nie eine Antwort drauf bekommen.
Ja, wie ist es nun? Kann das überhaupt legal sein? Es gibt dazu eigentlich ein Bombenzitat von Maike Kamp, Berliner Datenschutzbeauftragte. Sie sagt, die Auswirkungen der individuellen Entscheidung auf einen selbst sind oftmals nicht abschätzbar. Und so eine Entscheidung kann sein, dass ich bei einem Cookie-Banner auf Akzeptieren klicke oder mir eine App installiere, die dann halt zig Datenpartner hat. Und weiter sagt sie, eine tatsächlich selbstbestimmte und informierte Einwilligung, das, was eigentlich die Datenschutzgrundverordnung, also geltendes Gesetz, bezwecken will, die wird somit praktisch unmöglich.
Wir könnten wirklich lange über diese Datenschutzaspekte dieses Werbesystems sprechen, aber nichts kann es so gut ausbringen, zum Ausdruck bringen wie das folgende Beispiel. Klar ist, die Datenschutzbehörden sagen, als Rechtsgrundlage aus Datenschutzsicht kommt nur die informierte und freiwillige Einwilligung in Frage. Das heißt, alle versuchen an diese Einwilligung zu bekommen. Und die Einwilligung muss informiert sein und freiwillig. Und welche bizarren Formen das durchaus annehmen kann, zeigt das Beispiel Wetter Online. Wir haben mehrere Wetterseiten und Apps angefragt, weil die als wichtige Quelle immer wieder genannt worden sind. Und nach unserer Anfrage haben wir dann nochmal ein bisschen auf die Datenschutzerklärung geschaut und haben dann festgestellt, oh, okay, da hat sich was getan. Da sehen wir jetzt nämlich eine Liste, wo explizit jede einzelne Firma, an die die Daten weitergegeben werden können, steht. Und die ist relativ lang. Wer kennt sie nicht? All die Firmen, die da stehen, es ist doch klar, an wen die Daten geben. Also Transparenz, wer kann das nachvollziehen? Das Problem ist, die Datenhändler selber sagen, unsere Partner sind dafür zuständig, die Datenlieferanten sind dafür zuständig, die Einwilligung einzuholen. Wir haben damit nichts zu tun. Und auch die Datenschutzbehörden haben sie nicht immer im Blick, weil die vor allen Dingen dann aktiv werden, wenn die Leute Beschwerden stellen. Und wer soll sich über eine Firma beschweren, von der man nicht mal weiß, dass sie existiert, geschweige denn die eigenen Daten hat?
Eins wollen wir hier sicher nicht, und das ist Trübsal blasen oder in Passivität versinken. Es gibt einige Ansätze, die man tun kann, um sich irgendwie produktiv und aktiv dazu zu verhalten. Im Detail werden wir nicht darauf eingehen, aber ich will sie benennen. Der erste Ansatz ist das große Thema Selbstdatenschutz. Kann man sich auch drin verlieren, aber man kann ein paar kleine Sachen machen. Adblocker verwenden, vielleicht sehr viele hier. MAID zurücksetzen, schon eher was Exquisites, kannte ich vor dieser Recherche auch nicht. Die MAID ist die Mobile Advertising ID, eine eindeutige Kennziffer, die mich auf meinem Handy wiedererkennbar macht für Werbetreibende. Kann ich zurücksetzen, ist in den Einstellungen. Wo man das findet, verrate ich gleich. Der zweite Ansatz, Data Broker ärgern oder bisschen weniger polemisch ausgedrückt, seine Rechte nutzen. Wir dürfen alle Auskunftsanfragen stellen nach Artikel 15 der DSGVO. Wir dürfen fragen, habt ihr Daten über mich und wenn ja, welche? Und hört bitte damit auf, machen die wenigsten. Wohl auch, weil die meisten Datenhändler kaum bekannt sind vom Namen her und man auch nicht so direkt deren E-Mail-Adresse findet. Wie praktisch, dass wir das bei Netzpolitik.org aufgeschrieben haben. In diesem Artikel steht auch, wie man die Mobile Advertising ID zurücksetzt. Und der dritte Ansatz, natürlich, Datenschutzbehörden in ihrer Arbeit unterstützen, indem man sich beschwert. Datenschutzbehörden, weil Föderalismus, sind die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten des eigenen Bundeslandes. Und die werden in den meisten Fällen eben dann erst aktiv, wenn sich jemand beschwert. Also das muss kein Schubladenfüller sein, wenn man da mal hinschreibt. Das kann tatsächlich etwas aktivieren. Außerdem kann aktiv werden heißen, weiter recherchieren. Wir haben ja nur ein Schlaglicht geworfen. Wir hatten unsere Liste mit Wörtern. Das heißt, es gibt noch Themen, die wir nicht beobachtet hatten. Und es gibt noch Länder, auf die wir nicht draufgeschaut haben. Damit es anderen möglichst niedrigschwellig möglich ist, wenn sie sich dafür interessieren, selber weiter zu recherchieren, haben wir alles, was wir gemacht haben, auf GitHub dokumentiert. Und zum Glück haben schon einige das genutzt. Der Markup hat parallel mit uns recherchiert. Die haben den Hinweis auf die Tabelle gleichzeitig mit uns bekommen und standen auch im Austausch. Es folgten Berichte vom Guardian in Australien und von Nachrichtenmedien in den Niederlanden und in der Schweiz.
Und es ist auf jeden Fall noch was drin. Also es sind sicherlich noch nicht alle Länder abgeklappert, es sind sicherlich noch nicht alle absurden Kategorien gefunden, auch wenn wir wirklich Stunden damit verbracht haben, die absurdesten aus den 650.000 rauszusuchen. Es sind noch mehr drin. Zum Abschluss sozusagen, der Kongress ist eine politische Veranstaltung. Wir bei Netzpolitik.org sind ein politisches Medium. Deshalb ist uns wichtig zu sagen, dass eine ist das, was wir selber machen können, das, was, wo wir selbst aktiv werden können. Die individuellen Ansätze, die individuelle Handlungsmöglichkeit ist wichtig, aber das ist ein Problem, das wir nicht dadurch lösen werden, dass einzelne Personen Auskunftsanfragen stellen, das können oder Beschwerden stellen, einreichen bei Datenschutzbehörden. Das können Nadelstiche sein, die werden wehtun und die können Informationen bringen. Das heißt, Transparenz ist wichtig, auch Kontrollen durch Datenschutzbehörden sind wichtig. Es wird sie geben. Dank unserer Recherche, das war die Rückmeldung von mehreren Datenschutzbehörden nach der Recherche, sind sie aktiv geworden, nehmen jetzt stärker auch die Data Broker ins Visier. Wir werden alle halbe Jahr nachfragen, was da passiert ist. Und schauen mal, was dabei rauskommt bei diesen Untersuchungen. Die Mühlen mahlen langsam. Das ist alles gut und wichtig, aber wir brauchen auch eine kollektive Lösung. Wir werden es nicht durch individuelle Verhaltensänderungen lösen können. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, was ist die politische Lösung. Und wir sind inzwischen so weit zu sagen, eigentlich kann es nur sein, dieses System als Ganzes, das so durch und durch kaputt ist, weil es nicht auskommt, ohne dass NutzerInnen-Daten quer durchs Internet an hunderte, tausende Firmen geschleudert werden, Menschen in Kategorien sortiert werden, um sie manipulierbar zu machen, Schwächen ausgenutzt werden. Dieses System ist so kaputt von innen, dass wir es einfach abschaffen müssen. Targeted Advertising muss weg. Weil die Risiken zu groß sind. Und das vielleicht noch mal als letzter Punkt, Alternativen die Alternative zu Targeted Advertising heißt nicht oder muss nicht heißen, keine Werbung. Das finde ich wichtig zu sagen. Von mir aus gerne. Wir können ohne Werbung leben, aber nicht jedes Medium kann wie netzpolitik.org spendenfinanziert sein. Viele Medien sagen, wir brauchen doch aber das Werbegeld. Deshalb, die Alternative zu Targeted Advertising, zu diesem super invasiven Überwachungssystem, ist nicht keine Werbung, sondern sie heißt kontextbasierte Werbung. Das hat viele Jahrzehnte gut funktioniert, dass Werbeanzeigen in einem Umfeld geschaltet werden, das thematisch passend ist. Sportartikel werden in einem Sportmedium anvisiert. Das heißt, das Targeting findet statt anhand des Kontextes. Auch da lässt sich mit Daten sehr viel machen. Es gibt erste Experimente in diese Richtung. Das heißt, es gibt auch eine Alternative und die heißt kontextbasierte Werbung. Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt dazu, schaut gerne vorbei. Alle Artikel, einige lange, einige kurze, die findet ihr auf netzpolitik.org, die Xerner-Recherche. Und ansonsten freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Und das war wirklich super und beängstigend. Ängst machen. Ja. Für die Fragen bilden Sie eine Warteschlange hinter dem Mikrofon in Saalen. Da ist 4 Mikro. Und für die kollektive Lösung braucht man Motivation und Information. Und das war diese Sprache und die Artikel. Geht das? Und da ist Wahl im Juni nächstes Jahr für die Europaparlament. Und das ist sehr wichtig. Ich stimme. Und machen die Mikro 1, 2, 4. Wir haben die erste Frage.
Ach, danke schön. Mein erster Gedanke, als ihr das vorhin gezeigt habt mit diesen ganzen Riesendatensätzen, war das, gibt es eine Selbstauskunft? Gibt es irgendwie eine technische Möglichkeit, meine ID rauszufinden und dann zu gucken mit der ID, was ist über mich gespeichert? So eine Art Reverse Engineering, also das System von hinten betrachten.
Ja, gibt's. Alle Infos dazu stehen in diesem Artikel. Es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall, mit Hilfe der Datenschutzgrundverordnung Artikel 15 Selbstauskunftsanfragen zu stellen. Eine einfache technische Lösung gibt es noch nicht. Ich freue mich, wenn sie jemand baut, aber wir haben zumindest alle Infos zusammengetragen.
Okay, danke.
Und da ist auch eine Frage auf die Internet, die Signalengel. Keine Frage? Okay, dann Mikro 4.
Ja, sehr coole Recherche. Ist euch zu Ohren gekommen, ob es schon Bestrebungen gibt, also Machine Learning Systeme, Large Language Models jetzt auf solche Sachen zu werfen, um das dann jetzt nochmal aufs nächste Level zu hieven?
Ist mir nicht untergekommen, ist aber nicht abwegig. Allerdings sagen die Datenhändler, dass sie relativ sozusagen sie die Datensätze nicht ewig vorhalten, sondern die haben Löschfristen. Das reicht natürlich trotzdem, um sie vor Ort zu haben. Aber ich, KI, also Machine Learning, weiß ich nicht in dem Fall. Habe ich noch nichts gehört, aber bringen Sie nicht auf falsche Ideen.
Ja, zumindest einen Gedanken dazu hätte ich auch noch. Ein anderer Datenhändler hatte uns eine ganz andere Geschichte darüber erklärt, warum alles total harmlos sei. Er sprach davon, dass Menschen im Internet Wortwolken begegnen. Und aus diesen Wörtern von den Wortwolken werden dann die Segmente gebildet. Also Beispiel, ich lese auf einer Infoseite über Ferraris und schnelle Autos etwas und lande dann in diesem Segment. Und Arbeit mit Wortwolken ist, finde ich, schon mal sehr nah an Arbeit mit großen Sprachmodellen. Aber wie gesagt, vielleicht lieber niemanden auf schlechte Ideen bringen.
Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, es wird schon viel automatisiert passieren, was sozusagen das Zuordnen zu Segmenten angeht. Aber ja, technisch wissen wir es nicht.
Und wir haben eine Frage am Mikrofon 3.
Ja, danke für den Vortrag. Und was mich so ein bisschen irritiert, ist tatsächlich, dass ihr auf der Seite github.com die Ergebnisse vorstellt, weil das ist eine von Microsoft betriebene Plattform tatsächlich. Und die sagen, die Daten sind nicht mehr aktuell, die ihr aufgefunden habt. Und ihr sorgt aber dadurch, dass ihr die Menschen dahin lenkt, dafür, dass die aktuelle Daten kriegen. Die Microsoft hat dieses Jahr Big Brother Award gekriegt für sein Lebenswerk und weil er versucht, alle abhängig zu machen. Und dann finde ich das widersprüchlich, dass ihr so Informationen verbreitet tatsächlich und euch selber nicht an die Regeln haltet und einen Fork benutzt.
Ja, das Leben ist voller Widersprüche, diese müssen wir aushalten.
Das ist auf jeden Fall eine Ironie des Internets, dass wir ausgerechnet auf einer Microsoft-Plattform die Daten veröffentlichen. Dadurch finde ich es gerade schon irgendwie wieder reizvoll. Und ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, fürchte ich.
Wir haben 5 Minuten für die Frage, aber da ist keine Person hinter dem Mikro. Ah, super. Der ist von die Internet. Signalengel.
That's maybe a bit of the topic. There was the question, how much donation netzpolitik.org still needs for the next year and how to do that.
Danke für die Frage. Was da heißt, weißt du den aktuellen Stand?
Ich weiß nicht genau den aktuellen Stand, ich kann nur runden. Es waren, als ich zuletzt nachgeschaut habe, 214.000 Euro ungefähr. Und dafür haben wir jetzt noch, Stand 27. Dezember, ja, 4 Tage Zeit.
Und Mikro 3?
Hallo. Ah, ja. Meine Frage wäre, gibt es irgendwie einen Social-Algorithmen, um so quasi die Lücken zu schließen? Wenn man jetzt irgendwie 2 Datenpunkte hat für eine Person, zum irgendwie noch ein drittes Attribut zu bestimmen. Gibt es da etwas Bekanntes?
Also du meinst, um sozusagen die Profile zu vervollständigen?
Ja, genau.
Ich kann es dir nicht genau sagen, wie es technisch abläuft, aber es gibt Firmen, die machen sozusagen nichts anderes außer ID-Matching, Cookie-Syncing. Das heißt, die sind wirklich darauf spezialisiert, zusammenzuführen die Daten aus den unterschiedlichen Quellen und Cookie-IDs abzugleichen, Browser-Fingerprints abzugleichen. Das heißt, auch wenn man mit einem unterschiedlichen Browser arbeitet oder mal mit einer unterschiedlichen E-Mail-Adresse, selbst wenn man die Mobile-Advertising-ID regelmäßig löscht, müssen wir davon ausgehen, dass die Industrie Mittel und Wege hat, diese Daten zusammenzuführen. Ja.
Das erinnert mich an einen Aspekt, von dem ich hoffte, dass ich Ihnen im Frageteil erzählen kann. Die Frage zieht nämlich auf diese krasse Undurchsichtigkeit ab. Es gibt ein vielschichtiges Hütchenspiel in dieser Branche. Auf der einen Seite sagen viele Datenbroker inzwischen, dass sie Daten nach einer gewissen Zeit alle löschen, das sei alles weg. Auf der anderen Seite, wir haben es gerade bei Wetter Online gesehen, kommen auch massenhaft Daten rein. Alleine bei einer Wetter-App 1400 Datenhändler. Und dann verkaufen diese Datenhändler untereinander auch wieder Datenpakete und auch die Datenhändler wechseln ihre Hüte. Selbst während unserer Recherche ist es passiert, dass eine Firma, zu der wir recherchiert hatten, aufgekauft wurde, den Besitzer oder den Namen geändert hat. Auch Xander gibt es inzwischen nicht mehr. Dem Namen nach wurde zwischenzeitlich von Microsoft aufgekauft. Da kann kein Mensch durchblicken.
Wir haben 4 Fragen. Mikro 1.
Ja, mich würde interessieren, ob ihr auch eine Analyse dahingehend gemacht habt, wie viele IDs bzw. Nutzer dahinter sich dann in den verschiedenen Sektionen verbergen und ob es da einfach irgendwie Überraschungen gab für irgendeine Sektion, wo einfach extrem viel drin war, was ihr jetzt ich erwartet habt oder einfach wie die Verteilung eben ausschaut?
Sehr gute Frage. Die Information fehlt leider in diesem Angebotsfile, in diesem Übersichtsfile. Wir wissen, dass die Segmente Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen IDs groß sein können, aber wie groß die einzelnen sind, können wir leider nicht sagen.
Ich habe mal eine Mindestzahl gehört im Laufe der Recherche, da hat uns ein Datenhändler gesagt, unsere Daten sind, er wollte uns damit beruhigen, ja überhaupt nicht feingranular, das kleinste Granulat seien 15 Haushalte. Okay, na dann, also wenn es schon reicht, mit ein bisschen Geduld per Hausbesuch ein Ziel finden zu können, dann würde ich es doch als feingranular bezeichnen.
Danke, und die Frage auf die Internet?
Do you know if there are any... sorry, ich sollte auf Englisch reden. Die Frage war auf... ich sollte Deutsch reden, die Frage war auf Englisch. Gibt es irgendwelche Tools, um irgendwie die DSGVO-Anfragen zu automatisieren oder Services wie Frag den Staat für IFG nur für DSGVO-Anfragen?
Ja, es gibt zum Beispiel auskunftsfragen.de, genau, NOIP, None of Your Business, stellt einiges an Ressourcen bereit. Genau.
Wir haben 2 Minuten und 2 Fragen. 2 Fragen und eine Responsum. Mikrofon 1, 2.
Ja, hallo. Ihr habt vorhin es so dargestellt, als wäre wahrscheinlich die Abschaffung der personalisierten Werbung der eigentliche Fix für dieses Problem. Ich denke immer darüber nach, und vielleicht habt ihr das ja auch schon gemacht, dass nicht vielleicht das Verbot des Handels mit persönlichen Daten vielleicht die viel bessere Lösung wäre, so analog Drogen oder Kinderpornografie. Also abgesehen vom Schwarzmarkt würde das doch dieser Industrie die Mittel entziehen, weil sämtliche offiziellen großen Firmen halt mit einem fetten Werbebudget halt sofort diese Daten gar nicht mehr verwenden, also dass personalisierte Werbung gar nicht mehr kaufen könnten. Mhm. Ist das nicht auch eine Lösung?
Und Mikro 3?
Ihr habt uns jetzt ein paar Adressen gegeben für einen Opt-out. Die Frage wäre, was muss ich denen geben oder was behaupten die, was die brauchen, um so ein Opt-out durchzusetzen?
Und die Response.
Sehr gute.
Vielleicht kurz zur ersten Frage. In dem Szenario hätten wir immer noch die großen Plattformen, die selber Daten sammeln und keine kaufen und verkaufen müssen. Google, Facebook und so weiter. Ein Problem unwesentlich verkleinert, würde ich sagen.
Das ist ja die Richtung, auf die wir gerade zumarschieren mit der Abschaffung des Tracking-Cookies beispielsweise durch die Browserfirmen, durch die Browserbetreiber. Die arbeiten daran, sozusagen die ganzen kleineren Drittplayer auszusortieren. Dann haben wir halt nur noch die großen Player. Man kann sagen, dann sind sie vielleicht leichter zu kontrollieren, wenn sozusagen der Handel wegfällt. Auch die deutschen Telekommunikationsunternehmen wollen ja mit TrustPID etwas an den Start bringen, damit sie auch ins Tracking gehen können. Wenn man jetzt den Handel wegnimmt, hat man einen Teil des Problems gelöst, aber leider noch nicht das ganze Problem. Und die zweite Frage...
Brauche ich gerade auch nochmal ein Stichwort für...
Was wollen die für Daten behalten, um den Opt-out durchzusetzen? Ah, oder was muss ich liegen?
Ja, also da ist schon wieder das nächste Problem. Teilweise wollen die eine Cookie-ID haben, und die rauszufinden ist sehr, 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 sehr advanced, bis unmöglich. Mobile Advertising ID ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Man muss eventuell auch E-Mail-Adresse, Telefonnummer mit angeben, immer dazu schreiben, ausschließlich für den Zweck der Anfrage verwenden, nicht weiter benutzen. muss man leider machen. Genau, aber Mobile Advertising ID und wenn man rankommt, Cookie ID sind wichtige Identifier.
Nicht umsonst haben wir in den Artikel geschrieben, Erfahrungsberichte sind willkommen, denn auch wir würden uns dafür interessieren, ob es einem schwer oder einfach gemacht wird.
Vielen Dank, wir haben nicht mehr Zeit.
Danke. Vielen Dank euch.